NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. April 1847. Der Geburtstag des Journalisten und Zeitungsverlegers Joseph Pulitzer.
An einem Februarnachmittag des Jahres 1909 bei strahlender Sonne und blauem Himmel verlässt ein kleines Motorboot den Hafen von Havanna. Das Boot nimmt Kurs auf ein Schiff, das schon seit Wochen da draußen in der Bucht vor Anker liegt. Nicht irgendein Schiff.
Die Liberty ist eine der größten und luxuriösesten Privatjachten der Welt. Lang wie ein Fußballfeld, mit einer prachtvollen Bibliothek, einem Musikzimmer mit Konzertflügel, einem eichengetäfelten Dining Room und Platz für eine 45-köpfige Crew. Das Schiff gehört einem der reichsten Männer Amerikas, dem Zeitungsverleger Joseph Pulitzer.
Schon zu Lebzeiten war der Mann eine Legende. Mit seiner Sensationspresse hat er die amerikanische Zeitungslandschaft revolutioniert. Und auch mit einer ganz neuen Art von investigativem Journalismus, verpflichtet dem Kampf gegen Filz und Korruption in der Politik. Er war es, der mit der Millionenauflage seiner New York World die Ära der Massenmedien eingeläutet hat. Vor allem aber, Pulitzer hat etwas bewiesen. Dass es gelingen kann, das Aufsteigen vom Tellerwäscher zum Millionär, from rags to riches, dieser uramerikanische Traum. Pulitzers Geschichte ist kein Mythos, sie ist wahr, sagt der Historiker, frühere Zeitungsreporter und heute Buchautor Barry Kritzberg.
Er hatte keinen Pfennig Geld in der Tasche, als er hier ankam, sprach kein Wort Englisch. 10 Jahre später besaß er eine eigene Zeitung. Alles hat er aus eigener Kraft geschafft. Niemand hat ihm was geschenkt. Er hat am Anfang die dreckigsten Jobs gemacht. Auf den Mississippi-Dampfern die Decks geschrubbt. Als in St. Louis eine Epidemie ausbrach, hat er Gräber ausgehoben.
Jetzt besitzt Pulitzer Villen in New York und an der Küste von Neuengland. 7 Privatsekretäre begleiten ihn auf seinen Reisen um die halbe Welt. In Frankreich kauft er hunderte Kisten Bordeaux, in England Antiquitäten und Bilder, in Italien Anzüge und Schmuck. Aber beneidet wird er von den wenigsten Menschen. Denn Pulitzer zieht das Unglück fast magisch an.
Somehow disaster seemed to follow him around.
2 seiner Töchter starben. In einem Hotel, wo er wohnte, brach ein Feuer aus. Es gab 21 Tote. Auch in seiner New Yorker Residenz gab es ein Feuer. 2 Menschen kamen um.
Zu all dem Schrecklichen kommt, Pulitzer ist blind. Seit 20 Jahren umgibt ihn völlige Finsternis. Eine ständig wechselnde Schar dienstbarer Geister liest dem auch noch von Asthma und Schwermut geplagten tagtäglich stundenlang vor, auf Deutsch, neben Ungarisch seine Muttersprache. Und alle sind bemüht, jeglichen Lärm von dem Mann fernzuhalten. Schon das kleinste Geräusch macht ihn rasend, ein Rascheln, ein Knistern. Wer von den Bediensteten beim Essen schlürft oder schmatzt, wird entlassen.
In seinem Haus auf New Yorks Fifth Avenue hat er ein schalldichtes Schlafzimmer einbauen lassen. Tower of Silence, Turm des Schweigens, nennt seine Frau den abgeschotteten Raum.
Jetzt, vor Havanna, auf seiner Yacht, umgeben von smaragdgrünem Wasser, das er nicht sehen kann, wartet Pulitzer unruhig auf Nachricht aus Washington. Tatsächlich kommt mit dem kleinen Boot, das sich der Liberty nähert, der befürchtete Brief. Darin steht, gegen ihn wird Anklage erhoben, wegen Verleumdung. Wer das tut? Sein Erzfeind, Theodore Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten.
Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer anderen Welt.
Joseph Pulitzer wird am 10. April 1847 in Budapest geboren. Sein Vater, ein jüdischer Kaufmann, gelangt zu etwas Wohlstand. Die 10 Kinder können gute Schulen besuchen. Doch dann bricht das Unheil herein. Pulitzers Vater stirbt an Tuberkulose. Die Mutter steht bald mittellos da. In den nächsten Jahren verliert Joseph 8 seiner Geschwister. Nur er und sein Bruder Albert erreichen das Erwachsenenalter.
Albert wird später auch nach Amerika auswandern und ins Zeitungsgeschäft gehen, was Joseph empört. Aus den Brüdern werden Konkurrenten, die einander ihre Top-Leute abzuwerben versuchen. Als Albert 1909 stirbt, hat Joseph seit einem Vierteljahrhundert kein einziges Wort mehr mit ihm geredet.
1864 ist Joseph Pulitzer 17 Jahre alt, gibt aber vor, bereits 20 zu sein. Nur so gelingt ihm sein Plan. Er lässt sich verpflichten, im amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten von Abraham Lincolns Unionstruppen zu dienen. Seine Fahrt über den Atlantik ist deshalb umsonst. Als er ankommt, hat er ausnahmsweise mal Glück.
Pulitzer schafft es, in ein Regiment des berühmten Carl Schurz zu kommen, dem nach 1848 aus Deutschland eingewanderten Revolutionär. Warum das ein Glück ist?
Carl Schurz besitzt in St. Louis im Mittleren Westen ein deutschsprachiges Blatt, die Westliche Post. Pulitzer wird dort seine unglaubliche Zeitungslaufbahn beginnen.
1869, 5 Jahre später.
Aus dem ungarischen Einwandererjungen ist ein amerikanischer Staatsbürger geworden, der fließend Englisch spricht, bei Carl Schurz und dessen Westlicher Post als leitender Redakteur angestellt ist und nun, im Alter von 22 Jahren, auch noch als republikanischer Abgeordneter ins Parlament von Missouri zieht. Er hatte ja im Bürgerkrieg bei den Unionstruppen gedient, erklärt Barry Kritzberg.
Also auf Seiten der Nordstaaten der Republikaner, Abraham Lincoln. Und als er dann nach St. Louis ging, es gab sehr viele Deutsche in St. Louis, fast alle Republikaner, da geriet er dann in diese republikanischen Kreise. Die waren gegen die Sklaverei, die standen für Freiheit, da wollte er hingehören.
1872 allerdings wechselt Pulitzer zur Demokratischen Partei, abgestoßen von Gezänk und Bestechlichkeit unter den Republikanern. In St. Louis ist Pulitzer mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Local News, regionale Geschichten, sind damals das Brot- und Buttergeschäft von Zeitungen. Pulitzer ist unermüdlich im Aufspüren von Neuigkeiten. 16 Stunden am Tag arbeitet er. Er zieht durch Gassen, Kneipen, Geschäfte, Büros und Kanzleien. Groß, dünn, mit wüster Mähne, in Holzfällerhemden und senfgelben, viel zu kurzen Hosen. Er schreibt frech, bissig und rücksichtslos. Mit Vorliebe attackiert er das korrupte Bezirksparlament. Er liebt politische Debatten und den Streit mit den Fäusten. Er hat mächtige Freunde und noch mehr mächtige Feinde.
1878 verkauft er seine Anteile an der Westlichen Post, deren Herausgeber und Mitbesitzer er längst ist. Er erwirbt 2 andere Zeitungen, die er unter dem Namen St. Louis Post Dispatch vereint. Das Blatt erscheint abends.
Pulitzer hat erkannt, dass Arbeiter oder kleine Angestellte morgens gar keine Zeit haben zum Lesen. Wovon er profitiert? Der Erfindung des elektrischen Lichts.
1883.
Pulitzer hat Geld, er hat Erfolg, er hat in eine der ersten Familien des Landes geheiratet. Er hat eine Zulassung als Anwalt erworben, ohne formales Jurastudium. Er ist 36 Jahre alt und er will mehr.
Er will nach New York, in die Park Row, ins Zeitungsviertel.
Pulitzer kauft die bedeutungslose und vor dem finanziellen Ruin stehende New York World.
Als er die Zeitung übernahm, lag die Auflage bei ein paar Tausend. Innerhalb eines Jahres war sie bei über 100.000.
Wieder ist es neben dem elektrischen Licht eine technische Neuerung, die Pulitzers Erfolg überhaupt erst ermöglicht.
Ohne die neuen, schnellen Druckerpressen hätten die Auflagen gar nicht so steigen können. Es gab Verbesserungen beim Schriftsatz. Und dann wurden Zylinder entwickelt, mit denen man Comics drucken konnte, ohne dass großflächig benutzte Tinte die Maschinen verstopft hätte.
Comic Strips. Alle großen Zeitungen in den USA sind noch heute jeden Sonntag pfundschwer. Der Grund? Daumendicke Comicbeilagen. Das war Pulitzers Idee.
Er hat das eingeführt, nicht die Cartoons. Politische Cartoons hat es schon vorher gegeben, aber Comics, farbige Comics.
And that has continued until the present day.
Der wohl berühmteste Comic der New York World, The Yellow Kid. Ein hässlicher kleiner Kerl mit Glatze, in einem bodenlangen, leuchtend gelben Hemd.
The Yellow Kid wurde zum Symbol dieser neuen Art von Journalismus. Yellow Press hieß riesige Überschriften, dramatische Illustrationen, Mord und Totschlag, Sex, obwohl man das damals natürlich so nicht genannt hat.
Die New York World erreicht um 1900 als erste amerikanische Zeitung eine Auflagenstärke von 1 Million, allerdings dicht gefolgt von William Randolph Hearst's New York Journal. Hearst und Pulitzer führen einen gnadenlosen Kampf um Leser, Auflagen und die besten Reporter.
When Hearst was trying to stir up a war against Spain in 1898,
als Hearst die Stimmung aufheizen wollte, um einen Krieg gegen Spanien zu provozieren, da brachte er eines Tages eine halbseitige Zeichnung einer splitternackten Amerikanerin auf einem Schiff, umringt von spanischen Zollbeamten. Angeblich hatten die sie ausgezogen. Pulitzer sprach mit den Frauen auf jenem Schiff und stellte in seinem Blatt klar, dass das alles erstunken und erlogen war. Also er hat auch gegen Hearst ausgeteilt, wann immer er konnte.
Anders als Hearst hat Pulitzer versucht, bei aller Sensationslust den journalistischen Ethos zumindest weitgehend zu wahren. Pulitzer war eben auch ein Muckraker, sagt die Medienwissenschaftlerin Nassim Balestrini von der Universität Graz und erklärt:
Muckraking bedeutet sowas wie, dass man Schmutz und Schleim und scheußliche Dinge zusammenfegt, um sie dann der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da geht es um die Journalisten, die sensationelle Arten von Berichterstattung dazu nutzten, auf Dinge, die gerade in der Arbeitswelt und in der Finanzwelt vor sich gingen, hinzuweisen.
Die Presse als vierte Gewalt. So sehen sich die Muckraker, die investigativen Reporter. Im 20. Jahrhundert sind sie es, die Watergate öffentlich machen. Pulitzer wird an seinem Lebensende Schmutzflecken auf Theodore Roosevelts weißer Weste entdecken, obwohl er da schon seit 2 Jahrzehnten nichts mehr sieht.
1889.
Pulitzer verliert im Alter von 42 Jahren aufgrund einer Netzhautablösung sein Augenlicht. Seit er Geld hat, reist er ohnehin mehrmals pro Jahr nach Europa. Jetzt wird er zum Wanderer der Welten. Er kurt in Wiesbaden oder Südfrankreich, fährt nach Indien, nach England, in die Karibik. Und er arbeitet rastlos Tag und Nacht. Die Kontrolle über die New York World gibt er niemals ab.
Internet hat man noch nicht, aber den Telegrafen. Jede einzelne Zeitungsausgabe lässt sich Pulitzer so schicken. Zeile für Zeile wird sie ihm vorgelesen. Er sendet Kommentare und Kritiken zurück, sorgfältig verschlüsselt, was sein Heer von Mitarbeitern in den Wahnsinn treibt.
Kurz vor seinem Tod, 1911, stiftet er der Columbia University $2 Millionen. Das ist mehr als deren ganzer Jahresetat.
Die haben das zuerst abgelehnt, wohl aus dem Grund, dass er von seinem damaligen Ruf her eben doch zu stark mit der Yellow Press auch verbunden war, was natürlich einer seriösen Universität dann nicht zu Gesicht stand, da Gelder zu akzeptieren. Aber letztendlich wurde die Journalism School von der Columbia University mit diesen Geldern gegründet.
Der heute berühmte Pulitzer-Preis für Journalisten wird 1917 erstmals vergeben.
Inzwischen gibt es 21 Kategorien, die sind aber über die Jahre hinweg erst entstanden.
Seine letzten Lebensjahre verbringt Joseph Pulitzer fast ausschließlich an Bord der Liberty, seiner schwimmenden Residenz und Kommandozentrale. Deshalb erreicht ihn die Anklageschrift Präsident Roosevelts im Februar 1909 vor Havanna. Was hinter der Sache steckt? Barry Kreutzberg.
When Theodore Roosevelt pulled off the Panama Canal caper,
als es Roosevelt geschafft hatte, die Gaunereien mit dem Panama-Kanal durchzuziehen, deckte Pulitzer auf, welch unglaubliche Menge an Bestechungsgeld dahinter den Kulissen geflossen war. Teddy Roosevelt verklagte Pulitzer wegen Verleumdung. Könnte einen ja an einen gewissen Präsidenten erinnern, den wir gerade haben. Die Sache ging vor Gericht, Pulitzer wurde rehabilitiert und Roosevelt war der Verlierer.
I think that's a pretty good story.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Joseph Pulitzer, der am 10. April 1847 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.